Blankes Entsetzen in Niedersachsen. Der Mord an Liana K. bleibt ungesühnt. Im Schwerpunkt des Tages Eva Fladinger-Bröck total entsetzt. Hollands schönste Aktivistin ist plötzlich eine Gefahr für das öffentliche Wohl. Und im Interview des Tages der Schweizer Aktivist Nicolas Rimoldi über den langen Arm des Corona-Staates. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir zu Eva Fladinger-Bröck und der Repression in ganz Europa kommen, erst einmal wichtige Meldungen vom heutigen Donnerstag. Der Mord an der 16-jährigen Liana K. in Niedersachsen bleibt ohne strafrechtliche Folgen. Nach Angaben des Norddeutschen Rundfunks stufte die Staatsanwaltschaft Göttingen den mutmaßlichen Täter jetzt als schuldunfähig ein. Der abgelehnte Asylbewerber Muhammad A. soll Liana im August im Bahnhof Friedhof unter einen Güterzug gestoßen haben. Bereits im vergangenen Herbst hatte der Landtag in Hannover einen Untersuchungsausschuss abgelehnt. Eine politische Aufklärung blieb damit ebenfalls aus. Übrigens, bei der Staatsanwaltschaft Göttingen ist auch die Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet angesiedelt. Die Behörde stand zuletzt in der Kritik, nachdem Staatsanwälte in einem Interview offen ihr Vergnügen an der Verfolgung von Oppositionellen gezeigt hatten. In Wien hat der Untersuchungsausschuss zum Tod des früheren Justizsektionschefs Christian Pilnacek mit der Zeugenvernehmung begonnen. Den Auftakt machte jener Baggerfahrer, der Pilnaceks Leiche entdeckt hatte. Auch mehrere Rettungskräfte, die als erste vor Ort waren, wurden einvernommen. Bereits dabei kamen Zweifel an der öffentlich verbreiteten Suizidthese auf. Der Baggerfahrer erklärte, ihm sei die rasche Festlegung auf Selbstmord schleierhaft gewesen. Er selbst sei von einem Unfall ausgegangen. Ein ebenfalls befragter Feuerwehrmann sagte, er habe zwar keine Hinweise auf Fremdverschulden gesehen, gleichzeitig räumte er ein, dass er die Leiche nicht vollständig habe sehen können. Die Befragungen dauerten bei Redaktionsschluss noch an. Im Exklusivinterview mit Auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer erklärte der FPÖ-Fraktionschef Christian Hafenecker, die ÖVP fürchte den Untersuchungsausschuss bereits jetzt.
Ich merke überhaupt, dass die ÖVP in den letzten Tagen, jetzt wo der Untersuchungsausschuss ante portas steht, sehr, sehr nervös ist, dass sie wirklich versucht, alles zu legitimieren, was wir in diesem Zusammenhang machen. Das heißt, also der Untersuchungsausschuss wäre zu teuer, er würde nichts bringen und so weiter und so fort. Also diese Argumente werden von der ÖVP gebracht. Gleichzeitig hängt man sich auch gegen wesentliche Institutionen unseres Staates ein. Zum einen gegen den Herrn Parlamentspräsidenten Rosenkranz, den man jetzt schon, ohne dass noch ein einziger Befragungstag stattgefunden hat, unterstellt, dass er den Vorsitz nicht gut machen würde. Die Kurzbe dran ist, dass das genau die Partei sagte, die vorher einen Wolfgang Sobotka als Vorsitzenden und Parlamentspräsidenten hatte. Ja, und das andere, was nicht minder verwerflich ist, ist auch der Umstand, dass die ÖVP gegen den Volksanwalt Dr. Christoph Lüsser vorgeht, der von seiner Vorgängerin bereits Ermittlungen in diesem Zusammenhang unternommen hat. Und diese Ermittlungen sind ja auch nicht zum Spaß eingeleitet worden.
Das vollständige Interview mit Christian Hafenecker finden Sie wie üblich unter www.auf1.tv. Ein möglicher Krieg im Iran könnte eine neue Flüchtlingswelle auslösen, auch nach Deutschland. Genau davon geht offenbar die Linke im Bundestag aus und erhofft sich anscheinend eine weitere Ausweitung der Migration. Die Partei brachte nun einen Antrag im Parlament ein, der die Einwanderung nach Deutschland gezielt erleichtern soll. Konkret fordert die Linke, die Visavergabe für Iraner deutlich zu erleichtern, also auszuweiten. Zusätzlich verlangt sie eine Bleiberechtsregelung nach § 23 des Aufenthaltsgesetzes. Das würde bedeuten, die Landesregierungen sollen Aufenthaltsgenehmigungen für Iraner pauschal anordnen, unabhängig vom Einzelfall. Noch immer ist unklar, ob US-Präsident Donald Trump seine militärischen Drohungen gegen den Iran wahrmacht. Doch neue Hinweise mehren sich. In der Nacht sperrte die Islamische Republik zeitweise ihren Luftraum. Am Mittag Ortszeit lief der Verkehr zwar wieder, das zeigen Daten von Flugbeobachtungsportalen. Auffällig ist jedoch, viele Maschinen iranischer Fluggesellschaften verschleierten ihr eigentliches Ziel. Betroffen waren vor allem private Gesellschaften, insbesondere bei Flügen aus Teheran. Besonders ins Auge fiel aber auch ein Flug aus der ostiranischen Stadt Sahedan. Der Airbus A340 nahm zunächst Kurs auf Teheran, drehte dann aber abrupt nach Süden ab. Beobachter werten solche Manöver als mögliches Zeichen dafür, dass wichtige Vertreter des Systems oder hohe Militärs an unbekannte Orte gebracht werden. Entweder zum Schutz vor Angriffen oder zur Vorbereitung der Verteidigung. Im Schwerpunkt des Tages geht es auch heute wieder um das Thema Repression, denn es gibt Erfolge, aber auch neue düstere Fälle. Es ist ein Sieg für die Pressefreiheit. Am Mittwoch sprach das Landgericht Bamberg den Chefredakteur des Deutschlandkurier David Bendels frei. Damit hob das Gericht ein früheres Urteil auf. 7 Monate Haft auf Bewährung wegen eines kritischen Memes über die damalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser und ihr Verhältnis zur Meinungsfreiheit. Dass es überhaupt zu diesem Prozess kam, sorgt weiter für Empörung. Als Prozessbeobachter war auch der AfD-Europaabgeordnete Peter Büstron vor Ort. Für ihn ist klar, allein die Anklage war ein Skandal.
Das hätte gar nicht passieren dürfen in einem Rechtsstaat wie Deutschland, dass ein Staatsanwalt 8 Monate Gefängnis fordert für einen Chefredakteur, dass ein Richter einen Urteilsspruch fällt mit 7 Monaten Gefängnis auf Bewährung, obwohl sie beide wussten, dass sie die Verfassung, das Grundgesetz mit Füßen treten.
Auch die AfD-Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst sieht im Freispruch ein wichtiges Signal. Nicht nur für Bendels, sondern für Oppositionelle insgesamt.
Für die Meinungsfreiheit bedeutet das heute, dass diese nicht als Hass und Hetze oder in den strafrechtlichen Bereich automatisch hineingeframed werden kann, wenn sie regierungskritisch ist und wenn sich Personen möglicherweise sogar in ihrem Tun ertappt fühlen. So habe ich das nämlich psychologisch damals gedeutet, als Frau Faeser in diesen Prozess eingetreten ist.
Es gibt einen weiteren Erfolg für die Meinungsfreiheit. Polens Präsident Karol Nawrocki hat sein Veto gegen die Umsetzung des Digital Services Act eingelegt. Damit kann ein entsprechendes Gesetz der pro-westlichen Regierung in Warschau vorerst nicht in Kraft treten. Nawrocki begründete seinen Schritt mit der Gefahr einer administrativen Zensur sozialer Medien. Der Digital Services Act wurde von der Europäischen Union vorgeschrieben. Unterdessen erhöhen pro-westliche Organisationen den Druck auf das polnische Staatsoberhaupt. Die NGO Panopticon Foundation veröffentlichte diesen Aufruf von 123 angeblichen Experten. Sie fordern die Umsetzung des DSA. Die Panopticon Foundation soll unter anderem vom Open Society Netzwerk finanziert werden, also von der Organisation des US-Spekulanten George Soros. Dennoch, in weiten Teilen Europas verschärfen die Behörden den Kurs gegen Kritiker. In den Niederlanden sorgt nun ein aktueller Fall für Aufsehen. Die Aktivistin Eva Vladinger-Bröck wurde das Visum für Großbritannien entzogen. Die 29-Jährige veröffentlichte ein Schreiben der britischen Behörden. Darin heißt es, ihre Anwesenheit sei nicht als förderlich für das öffentliche Wohl. Nach Angaben Vladinger-Bröcks erfolgte die Visasperre nur wenige Tage, nachdem sie sich kritisch über den britischen Premier Keir Starmer geäußert hatte. Großbritannien hat im vergangenen Jahr die Visapflicht für Bürger aus EU-Staaten eingeführt. Die Vergabe der 3-jährigen Einreiseerlaubnis gilt normalerweise als reine Formsache. Das Beispiel Vladinger-Bröck zeigt, trotz einiger positiver Entwicklungen ist ein Ende der Zensur in Europa noch lange nicht in Sicht. Auf eins wird daher für Sie weiterhin am Ball bleiben und kritisch jede Einschränkung der Meinungsfreiheit beleuchten. Sie können uns dabei helfen, die Zensoren zu enttarnen. Mit einer Spende unter www.auf1.tv/unterstützen. Hausdurchsuchungen gelten immer häufiger als Instrument der Repression, etwa wegen angeblicher Beleidigungen im Internet. Nicht selten zeigt sich später, die vorgeworfenen Taten waren gar nicht strafbar, so wie im Fall des sogenannten Schwachkopfrentners. Oder die Durchsuchungen waren sogar rechtswidrig. Offiziell heißt es dann, alles Teil normaler Ermittlungen. Am Ende entscheide ein Gericht und die Sache sei erledigt. Kritiker sehen das anders. Sie sagen, Hausdurchsuchungen sind oft eine vorgezogene Bestrafung. Bereits vor rund 2 Jahren schilderte der Gründer des Vereins Polizisten für Aufklärung, Björn Lars Oberndorf, wie massiv solche Einsätze Menschen belasten und wie gleichgültig die Justiz damit umgeht.
Es ist ein traumatisches Ereignis und das ist etwas, was auch die Beamten, aber auch die Staatsanwälte, die es beantragen oder die Richter, die es anordnen oder die Polizisten, die es durchführen, glaube ich, sich nicht vorstellen können. Viele Leute, und da kann ich mich auch nicht rausnehmen, haben dann noch längere Zeit dran zu knacken, weil man natürlich dann auch auf Geräusche anders reagiert. Man wird vielleicht früher wach, gerade auch wenn man vielleicht Opfer noch von unrechtmäßiger Polizeigewalt gegebenenfalls geworden ist. Und das wirklich teilweise bei Leuten, die aus der Mitte der Gesellschaft kommen, die keine kriminelle Karriere hinter sich haben, die auch nie straffällig wurden, die auch nie mit der Polizei in dieser Form Kontakt kamen. Also es ist, lange Rede, kurzer Sinn, sehr belastend.
Nun gibt es in diesem Zusammenhang neue Vorwürfe, diesmal auf politischer Ebene. Sie richten sich gegen Thüringens Innenminister Georg Mayer. Der SPD-Politiker soll durch sogenannte Verfolgungsermächtigungen für schwerwiegende Grundrechtseingriffe verantwortlich sein. Am morgigen Freitag kommt der Landtag in Erfurt daher zu einer Sondersitzung zusammen. Auf 1 ist vor Ort und berichtet. Am 15. Januar 1981, heute vor 45 Jahren, verschwand der 7-jährige Lars Bense aus Halle-Neustadt im heutigen Sachsen-Anhalt. 2 Wochen später wurde der Junge tot aufgefunden. Er war missbraucht und ermordet worden. Der Fall erschütterte die damals neu gebaute Stadt. Die Behörden der DDR befürchteten einen Serientäter. Auch die Staatssicherheit war alarmiert. Ihr steckte der Fall des Kindermörders Erwin Hagedorn noch in den Knochen. Ein Verbrechen, das lange ungelöst blieb. Im Mordfall Lars Bense hatten die Ermittler zunächst nur einen einzigen Hinweis. Die Leiche war mit Zeitungspapier bedeckt. Darin lag ein ausgefülltes Kreuzworträtsel. Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, zu Recht. 1988 sendete das DDR-Fernsehen den Film Der Kreuzworträtselfall. Der Film gilt bis heute als einer der bekanntesten Krimis Ostdeutschlands und bildet die Ermittlungen weitgehend realistisch ab. Tatsächlich startete die Volkspolizei eine bis heute weltweit einmalige Aktion. Eine Sondereinheit sammelte Handschriftenproben, unter anderem über ein fingiertes Preisausschreiben. Am Ende wurden rund 550.000 Schriftproben ausgewertet, mit Erfolg. Ohne Computer, ohne künstliche Intelligenz. Der Täter, Matthias S., wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Da er nach bundesdeutschem Recht als Heranwachsender galt, kam er in den 1990er Jahren wieder frei. Er hat sich nie öffentlich zu seiner Tat geäußert. Matthias S. starb 2013 in Magdeburg. Seit 2021 hat die Zahl der lebend geborenen Kinder in Berlin deutlich abgenommen, obwohl die Anzahl der Frauen im gebärfähigen Alter sogar leicht anstieg. Das geht aus Daten des Statistikamts Berlin-Brandenburg hervor. In den Jahren 2021 bis 2023 sank die Zahl der Lebendgeburten sogar um mehr als 3000. Damit fällt das Geburtenniveau auf einen Tiefstand zurück, der zuletzt in den 90er Jahren erreicht wurde. Zwar weisen Ballungsgebiete stets niedrigere Geburtenraten auf als der ländliche Raum. Der direkte Vergleich mit Brandenburg zeigt aber, dass es sich nicht um ein Großstadtphänomen handeln kann. Auch dort nahm die Geburtenzahl von 2021 bis 2024 um mehr als ein Viertel ab. Eine Begründung für den Geburteneinbruch gibt das Statistikamt nicht. Beobachtern fällt allerdings der zeitliche Zusammenhang mit der Covid-19-Impfkampagne auf. Die Friedrich-Schiller-Universität Jena fühlt sich bei der Vergabe von Räumlichkeiten an Vortragsredner offenbar an die Vorgaben des Verfassungsschutzes gebunden. Das bestätigte die Universitätsleitung gegenüber auf 1. Auf Anfrage unseres Senders erklärte die Universitätsleitung wörtlich, die Universität Jena sieht sich an diese aktuell bestehende Einstufung des Bundesamtes für Verfassungsschutz gebunden. Im konkreten Fall ging es um die Ausladung des Publizisten Wieland Hobern. Hobern hatte an der Universität zum Nahostkonflikt sprechen sollen und ist für seine kritische Haltung gegenüber der aktuellen israelischen Führung bekannt. Doch Hobern ist auch Vorsitzender des Vereins Jüdische Stimme für den gerechten Frieden in Nahost, der durch den Verfassungsschutz unter Extremismusverdacht gestellt wird. Auf 1 bat sowohl das Bundesamt als auch das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz in der Angelegenheit um eine Stellungnahme. Eine Antwort erreichte uns bis Redaktionsschluss allerdings nicht. Beobachter fragen aber, wenn die Einstufung durch den Verfassungsschutz einen wissenschaftlichen Diskurs verhindert, was bleibt dann noch von der Wissenschaftsfreiheit? Und wir kommen zum Interview des Tages, heute mit dem Schweizer Aktivisten Nicolas Rimoldi. Zu einer späten Rache des Corona-Regimes kam es nun in der Schweiz. 5 Jahre lang kämpfte Nicolas Rimoldi gegen diverse Anklagepunkte bis vor das Bundesgericht. Die ihm zur Last gelegten Vergehen betreffen Dinge wie das Nichttragen einer Corona-Maske, spontan organisierte Corona-Proteste und der Weigerung, polizeilichen Anweisungen zu folgen. Das oberste Schweizer Gericht befindet Rimoldi nun in sämtlichen Anklagepunkten für schuldig und verhängt enorme Geldstrafen und Verfahrenskosten, die sich auf über 50.000 Franken belaufen könnten. Rimoldi selbst erfuhr von dem Urteil gemäß Eigenaussage erst aus der landesweiten Mainstream-Presse. Um mehr über die Corona-Justiz und die Lage in der Schweiz zu erfahren, habe ich vor einigen Tagen mit Rimoldi gesprochen. Ich begrüße Sie, Herr Rimoldi. Herr Rimoldi, in welchen Anklagepunkten werden Sie nun konkret für schuldig befunden?
Wurde vom Schweizer höchsten Gericht jetzt bestraft, ganz allgemein gesprochen für den Corona-Widerstand der Bewegung maßvoll. Da hat man etliche Straftatbestände konstruiert, damit die globalisierte, politisierte Justiz endlich uns mundtot machen kann, wird natürlich nicht gelingen. Da drin stehen Sachen wie Nötigung, Nichttragen einer Maske, Verkehrsbehinderung, die Arbeit von Polizisten behindert, etc. Also für unseren friedlichen, sehr erfolgreichen Widerstand müssen natürlich strafrechtliche Konsequenzen, juristische, politische Verfolgung her. Dieses Risiko war uns bekannt, aber die Härte ist echt hässlich.
Wie kam es aus Ihrer Sicht damals zu diesen Corona-Straftaten, für die Sie nun verurteilt wurden?
Nun, es begann im Februar 2021. Dort hatte ich den ersten Konflikt mit der Justiz. Ich saß allein auf einer Bank beim Luzerner Rathaus und rauchte eine Zigarre. Das gefiel der Polizei nicht und dann wurde ich weggewiesen. Das hat mir dann die Augen geöffnet, dass hier etwas nicht stimmt. Eine Woche später gründeten wir die Jugendbewegung damals noch maßvoll. Im Zuge dessen haben wir etliche Kundgebungen, die größten dann der Schweizer Geschichte, organisiert. Beispielsweise im Juli 21. Da wollte ein Bundesparlamentarier der sogenannten grünliberalen Partei Ungeimpfte optisch auf ihren Kleidern kennzeichnen. Nun wissen, woher er diese Inspiration nahm. Am nächsten Tag hat die Bewegung maßvoll sofort eine Spontankundgebung in Luzern organisiert. Nach allen Regeln des Gesetzes korrekt organisiert. Weil als Organisator wollte ich natürlich nie, dass die Leute, die an die Kundgebungen von uns kommen, verhaftet werden, gebüßt oder sonstige Konsequenzen haben. Nun, 3 Jahre später hat man dann trotzdem durch alle Instanzen, und natürlich bin ich hier der Einzige, der bestraft wurde, Straftatbestände mir jetzt in mein Strafregister reingeschrieben. Ich bin jetzt vorbestraft für diese Kundgebung. Aber wir konnten verhindern, dass in der Schweiz Ungeimpfte optisch gekennzeichnet wurden. Das ist jetzt ein hoher Preis, den ich zahle, aber ich muss sagen, ich habe hier nichts falsch gemacht. Ich würde es wieder so tun. Das nächste Mal würde ich auch noch härter gegen das System der Globalisten vorgehen.
Sie selbst und andere Mitglieder von Maßvoll werden nun Jahre nach der Corona-Zeit verurteilt. Wie repressiv ist die Schweizer Justiz gegen Kritiker?
Wir hatten unzählige Gerichtsfälle, Strafprozesse, Strafanzeigen gegen unsere Mitglieder. Und einige davon konnten wir gewinnen, beispielsweise im Zürcher Hauptbahnhof. Dort war ein Impfdorf geplant. Wir haben auch dort eine Spontankundgebung durchgeführt, nach denselben Regeln wie in Luzern. Und in Zürich wurden wir verhaftet. Etliche Mitglieder der Bewegung wurden dort mitgenommen. 3,5 Jahre später konnten wir alle für alle einen Freispruch rausholen. Außer natürlich für mich, große Überraschung, bei mir ließ die Justiz, um mich ja niemals freizusprechen, in die Verjährung fallen. Das haben wir dann gerügt. Und das Obergericht, das ist die Zweitinstanz hier im Kanton Zürich, hat dann gesagt, ja, auch Rimoldi hätte freigesprochen werden müssen. Im Gegensatz zu Luzern, wo die Rechtslage mit der Spontankundgebung identisch ist, dort wurde ich dann jetzt verurteilt. Wir hatten etliche Bußenverfahren. Da hat man versucht, Leute von uns arbeitslos zu machen, ihnen das Anwaltspatent zu rauben. Dort wurde Dr. Barbara Müller kürzlich, und ich danke hier auf eins für die Berichterstattung, verurteilt, auch vom höchsten Schweizer Gericht, musste 27.000 Franken zahlen, weil sie ist sehbehindert. Sie hat einen Blindenstock und trug keine Maske, weil sie das einfach nicht überleben würde mit ihren gesundheitlichen Herausforderungen. Um dann nicht hinzufallen, als zwei Rambo-Polizisten sie gepackt haben, hat sie sich am Zuggeländer festgehalten. Und dieses Festhalten, damit sie nicht umfällt, weil sie ja nicht sieht, wohin das sie läuft, haben ihr dann als Hinderung einer Amtshandlung ausgelegt. Und deswegen ist sie jetzt vorbestraft. Und solche Fälle gibt es und gab es etliche. In Zermatt wurde die Walliserkanne mit Betonpflöcken zugemauert. Dort hat Masvoll zwei Kundgebungen hochmobilisiert in die Berge. Und ja, wir müssen sagen, es gibt keine vergleichbare Situation, dass Menschen in der Schweiz härter juristisch verfolgt wurden wie Masvoll in den letzten 5 Jahren. Sowas ist echt einzigartig. Für uns beweist das natürlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir so weitermachen müssen. Und natürlich auch, dass es absolut wert ist, diesen Kampf gegen den Globalismus für die Souveränität von Volk und Staat zu führen. Das ist teuer, das ist sehr teuer, das bedeutet viele Konsequenzen, aber wir müssen alle gemeinsam diesen Weg gehen, egal wie hart die Repression gegen uns noch wird.
Werden Sie in irgendeiner Form gegen den Gerichtsbeschluss vorgehen?
Nun, wir haben das kommuniziert auf unseren Plattformen und auch geprüft, was man sonst noch machen kann. Nun, das ist das höchste Schweizer Gericht. Einzig wäre hier ein Weg noch offen nach Straßburg. Ob das dann ja erfolgsversprechend ist, das zweifle ich mal an. Weil auch Straßburg hat in den letzten Jahren das menschenverachtende Corona-Regime massiv beschützt. Die Richter hier in der Schweiz, in Straßburg und wo auch immer, sind ja nur der verlängerte Arm der Politik und schützen in der Regel das System und die globalistischen Politiker. Wir finden es viel zielführender, unseren Weg für einen politischen Wandel in der Schweiz konsequent weiterzugehen. Ich meine, vielleicht auch dank dieses Urteils hat jetzt Masvoll nur schon diesen Januar in wenigen Tagen plus 100 Neumitglieder, weil immer mehr Menschen wachen auf, sehen dieses Unrecht und wehren sich dagegen. In diesem Sinne, die Repression fällt auf sie zurück. Und das ist gut so, das ist notwendig.
Die Schweizer Justiz wird zunehmend repressiver. Zusätzlich droht ein Vertrag, der die Schweiz schon bald dem EU-Recht unterstellen könnte. Der Fall des sanktionierten Schweizer Ex-Oberst Jacques Beau zeigt, wohin das führen könnte. Sehen Sie es als wahrscheinlich an, dass das Schweizer Volk den Verträgen zustimmen könnte?
Das ist sehr wahrscheinlich. Man darf hier nicht schlafwandeln. Es wird nur einen Sieg geben. Es wird nur möglich sein, die Souveränität der Schweiz zu retten und diesen Knechtschaftsvertrag zu verhindern, wenn mehr Menschen aufstehen und sich wehren als bei Corona oder bei anderen Abstimmungen. Dieser Kampf entscheidet das Schicksal der Nation, ob die direkte Demokratie, der Föderalismus, das Initiativ- und Referendumsrecht und unsere Grundrechte überhaupt überleben können. Weil diese stehen auf dem Spiel. Generationen haben die Schweiz aufgebaut und zu dem gemacht, was sie heute ist. Sollte der Knechtschaftsvertrag angenommen werden, ist das für alle Ewigkeit vorbei. Dann ist die Schweiz, wie wir sie kennen und lieben, Geschichte. Natürlich, wie heute schon erzählt, ist die Schweiz nicht perfekt. Weil sie ist halt immer mehr in diesen Sog der internationalen Organisationen reingeraten. Die Souveränität hat seit Jahren Schlagseite erlitten, ist seit Jahren erodiert. Insofern auch unsere Freiheiten, unsere Grundrechte. Und dementsprechend leidet die Schweiz wie alle Länder Europas unter denselben Problemen, sei es des Bevölkerungsaustausches, der Zensur, der Überwachung, des Debankings etc. Nur hier muss wirklich jeder verstehen, seien das Menschen, die für den Umweltschutz brennen oder für Tierrechte oder für Arbeiterrechte. Auch die stehen alle auf dem Spiel. Alle müssen verstehen, da braucht es Widerstand durch das gesamte politische Feld hindurch. Wir haben hier eine starke Kampagne gemacht, die findet man auf anschluss-nein.ch. Da kann man uns unterstützen, damit die Schweiz EU-frei bleibt.
Sie haben es bereits erwähnt, die Schweizer Bevölkerung hat bei den Corona-Volksabstimmungen dreimal Ja zum Corona-Gesetz gesagt. Warum glauben Sie, war das der Fall und wie steht es um die Freiheitsbewegung in der Schweiz?
Die Freiheitsbewegung in der Schweiz, die wird immer stärker, immer erfolgreicher. Massvoll konnte sich in der Schweizer Politik etablieren. Wir haben es kürzlich beinahe geschafft, die elektronische Identität zu stoppen in einer Volksabstimmung mit 49% Nein. Also hier haben wir uns massiv gesteigert, weil wir halt nicht wie andere Organisationen und Gruppierungen uns aufgelöst haben oder zurück in ein normales Leben in die Matrix wieder uns angestöpselt haben. Wir haben aufgebaut, Strukturen geschaffen, haben uns professionalisiert, dementsprechend haben auch, um diese EID zu ermöglichen, die größten Medienkonzerne der Schweiz, TX und Ringier, plus auch der größte Telekom-Anbieter, die Swisscom, illegalerweise 200.000 Franken investiert in die Ja-Kampagne. Das ist eine massive Summe hier in der Schweiz. Und nur deswegen, um uns zu stoppen, haben sie so viel Geld investiert. Das beweist uns. Wir stehen so kurz davor. Es ist möglich, über den politischen Weg zu siegen. Das nächste Mal werden wir gewinnen, weil jetzt sind wir massiv wiederum gewachsen. Massvoll heute ist so stark wie nie zuvor. Größer, stärker, beliebter und erfolgreicher als 2021. In Zukunft wird die Schweizer Politik noch viel mehr geprägt werden durch Bürgerrechtler, durch Menschen, die aufgestanden sind gegen die menschenverachtenden Corona-Zwangsmaßnahmen. Ich bin optimistisch, dass wir diesen Kampf gegen die EU gewinnen werden. Wenn ich die Zahlen anschaue der letzten Wochen und Monate, dann kann es nur gut kommen. Und so lange werden wir auch weiterkämpfen, bis die Freiheiten und die Grundrechte der Schweizer und der Schweizer Nation gesichert sind.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.